Aero History, ein Podcast über die Geschichte der Luftfahrt. Autor und Historiker Wolfgang Borgmann und Flugzeugfreak Matthew Wolter sprechen über die Meilensteine der Fliegerei. Von Aero International, dem Magazin der Zivilluftfahrt. Hallo Leute, willkommen zu einer neuen Ausgabe von Aero History. Ich bin Matthew und mit dabei ist natürlich wie immer mein lieber Kollege und Luftfahrthistoriker Wolfgang Borgmann. Hallo Wolfgang, wie geht's?
Ja, hallo Matt, mir geht's sehr gut.
Ist es Januar in Hamburg?
Ja, es ist kalt draußen und nass. Aber wir haben uns das hier schön gemütlich gemacht in unserem Studio.
Ja.
Und bringen euch eine neue Folge von der Aero History.
Diesmal haben wir uns ein ziemlich großes und umfangreiches Thema vorgenommen. Und zwar soll es diesmal um die Pan Am gehen. Pan Am, das ist eine der bedeutendsten und bekanntesten Airlines, die es überhaupt nur gibt. Obwohl sie schon seit 20 Jahren oder fast 30 Jahren pleite gegangen ist,
ja,
kennt sie immer noch jeder.
33 Jahre schon, ne? dass Pan Am nicht mehr existiert.
Unglaublich.
Ja, aber es ist immer noch eine Ikone der Luftfahrt und bis heute bekannt. Der Name lässt immer noch die Augen leuchten bei vielen Menschen.
Ich glaube, es gibt auch immer noch viele Fans, die immer noch hinterher trauern.
Ja, und man sieht ja auch alleine, dass es schon bestimmt 3-4 Versuche gegeben hat, eine Nachfolgerin zu gründen und jetzt im Sommer auch ein sogenannten Erinnerungsflug stattfinden soll, in dem das alles wieder aufleben soll, der Luxus und der Grandeur der Pan Am. Aber nichts geht über das Original.
Natürlich. Auch der ganze Merchandise, den man jetzt kaufen kann, ne? Mit Pan Am Logo, Pan Am Tasche,
ja.
Pan Am dies und das. Man sieht, die Marke lebt eigentlich noch immer, obwohl...
Noch immer, und sie lebt auch noch immer auf kurioserweise auf Eisenbahnwaggons, was also eine Pan Am Eisenbahn gibt, die dieses Logo verwendet.
Mhm.
Und also es gibt die unterschiedlichsten Sachen, aber es ist einfach, dieser Mythos Pan Am, diese Ikone der Luftfahrt ist bis heute... irgendwo in den Köpfen präsent.
Ja, und das wollen wir heute mal ausgiebig beackern.
Ja.
Wir haben auch schon gedacht, weil es wahrscheinlich länger werden wird, werden wir diese Folge in zwei Teile einteilen. Wir schauen einfach mal, wie lange wir brauchen, aber wie ich das sehe, wird es eine Weile gehen und dann machen wir einfach zwei Teile, dann ist es einfacher zum Hören und auch ein bisschen einfacher für uns.
Ja, genau. Also es ist natürlich so, eine Legende, die hat natürlich so viele Highlights, Meilensteine und wir können das nur an der Oberfläche ankratzen, aber natürlich gibt es ganz viel zu erzählen. Und
es ist auch einfach eine lange Geschichte. Das ist einfach,
ja,
ne?
Ja.
Von wann fing sie an? 1927 wurde sie gegründet.
Ja, 1927 wurde sie gegründet und ging dann im gleichen Jahr an den Start. Und das war natürlich eine ganz lange History, auf die Pan Am zurückblicken kann. Und dadurch natürlich auch das Leben vieler Menschen beeinflusst hat, sei es als Mitarbeiter oder als Fluggäste.
Definitiv.
Und es gibt viele Erlebnisse, die man damit verbindet. Und sogar bei mir persönlich, da kommen wir später noch drauf zurück. Ne?
Genau. Viele, gerade viele Amerikaner, aber auch weltweit, werden viele ihre erste Flugreise mit Pan Am gemacht haben.
Ja.
Vermute ich stark.
Auch viele GIs. Pan Am war ja auch die Fluglinie des Militärs. Mhm. Sei es Soldaten nach Vietnam zu bringen während der Vietnamkriegszeit oder Flüge nach Europa. Also Pan Am war immer auch für das Militär im Einsatz und viele GIs werden auch ihren ersten Flug oder einen ihrer ersten Flüge mit Pan Am gemacht haben als Soldaten.
Also Generationen von Menschen.
Ja. Kann man so
sind
sagen.
Mit Pan Am geflogen und viele von denen zum ersten Mal.
Ja.
Das prägt sich natürlich ein.
Das prägt sich ein. Wobei natürlich Pan Am ganz klein angefangen ist damals. Das muss man auch sagen, es war also nicht sofort ein großer Start, sondern es war eine ganz kleine Gruppe von Menschen, die sich eingefunden hat, um eine erste internationale Fluglinie der USA einzurichten.
In welchem Jahr war das?
Also der Beschluss der US-Regierung, sich da zu beteiligen und am internationalen Luftverkehr teilzunehmen, das war 1926.
Und da hat die Regierung, die US-Regierung beschlossen, wir wollen eine eigene Airline gründen.
Genau, das war zu einer Zeit, als in Europa bereits der Luftverkehr boomte. Und
die Lufthansa gab es schon, die ist schon geflogen.
1926 im Januar wurde die Lufthansa gegründet, die erste Lufthansa.
Ja.
Und da gab es aber natürlich auch schon Vorgängergesellschaften und es gab also schon einen zuverlässigen Luftverkehr in Europa. Es gab sogar schon Flugverbindungen über den Südatlantik mit Postsendungen.
Also könnte man sagen, die USA hingen ein bisschen hinterher, was die Luftfahrt angeht.
War ein echter Spätstarter, genau, wenn man so will. Also Luftverkehr wurde damals in Europa aufgebaut und die USA waren da also wirklich weit hinterher zu der Zeit.
Haben aber dann schnell aufgeholt.
Ja, also notgedrungen, denn man sah natürlich, was sich in Südamerika tat. Da waren die Deutschen gerade sehr aktiv. In Kolumbien gab es die SCATA, das war die Vorgängerin der Avianca. Und die wurde schon 1919 von einer Gruppe deutscher Unternehmer gegründet. Und die waren dabei, eine Interamerikaner-Flugstrecke aufzubauen von Kolumbien über die Karibik in die USA und wollten eigentlich bis nach New York und Washington D.C., also in die Hauptstadt der USA, durften aber nur bis West Palm Beach fliegen in Florida. Ja, die US-Regierung wollte nicht, dass deutsche Flugboote mit deutschem Kapital quasi diese Flugverbindung zwischen Lateinamerika und den USA eröffnen.
Also
und,
einfach so aus
Prestige.
Prestige
und,
oder.
Genau. Ja. Und vielleicht war das auch der Anlass, dass man gesagt hat, also wir wollen auch eine eigene Fluglinie und die international fliegt.
Ja, man wollte das nicht der internationalen Konkurrenz überlassen,
fanden
sie mal stark.
Genau, man wollte da also auch mitspielen in diesem ganzen
Konglomerat. Wenn die Ausländer schon bis vor die Haustür fliegen, dann muss man langsam mal selber
rein. Da muss man langsam selber mal. Und und 1927 wurde dann eine Aviation Corporation of America gegründet von einem gewissen Juan Terry Tripp. Und der hat also am 2. Juni 1927 dieses Unternehmen gegründet und hat sich durchgesetzt gegenüber dem Wettbewerb, weil er schlauerweise im Geheimen die Rechte von Kuba zugesprochen bekam, um Luftpostsendungen zu befördern zwischen Florida und Kuba.
Also gab es konkurrierende Unternehmen, die sich darum beworben hatten?
Ja. Es gab also diverse Unternehmen, die das wollten.
Der hat im Hintergrund dann schon klar gemacht, dass er den Postverkehr übernehmen kann.
Genau, Postverkehr war damals eigentlich das Hauptgeschäft. Also das war noch viel wichtiger, als Passagiere mit Flugzeugen zu befördern. Und die anderen konnten nach Hause gehen, die hatten keine Chance mehr. Das war keine.
Mit dem Ding in der Tasche.
Ja, das war die Lizenz zum Gelddrucken. Und dann hat er also angefangen mit dieser Aviation Corporation of America.
Ja, und im Jahr 1927.
Genau, ne, also 2. Juni. Und dann hat er sich gedacht, der Name ist doch nicht so doll. Ne? Dann nehme ich den Namen eines geschlagenen Konkurrenten und nannte seine Airline fortan Pan American Airways, PAA.
Also hat er den Namen noch...
Den hat er auch noch damit genommen.
Mit dazu genommen von einem der gescheiterten Konkurrenten.
Genau, also die Demütigung war komplett. Also nicht nur, dass der andere nichts mehr zu sagen hatte, sondern er hat auch noch dessen Namen genommen, den er schöner fand. Und so ging er. Also Pan Am oder PAA damals noch, wurde er später dann in Pan Am umbenannt, ging dann am 28. Oktober 1927 an den Start.
Mit dem ersten Flug nach Kuba.
Ja, mit einem Landflugzeug, also im Gegensatz zu den Deutschen, die da mit einem Flugboot unterwegs waren, war das an den Holland gebaute Fokker F7. Und nach 1 Stunde und 10 Minuten ist der Flug dann in Havanna gelandet, aus Key West kommt. und war nur mit Postsäcken befüllt, also außer dem Piloten natürlich an Bord, aber klar, ansonsten gab es keine Passagiere, es war so erst ein reiner Postverkehr.
Und Fracht bestimmt auch, ne?
Ja, vielleicht hat er auch Fracht mitgenommen, ja, kann auch sein. Ne?
Das, ein paar Flaschen rum.
Ja, wer weiß.
Auf dem Rückweg. Auf Bord gewesen auf Rückweg. Sein.
Und Zigarren, ja. Kubanische Zigarren
vielleicht. Ganz sicher.
Ja, und so ging das los mit Pan Am.
Ja. Also gestartet als reiner Postverkehr.
Ja. Und erst am 16. Januar 1928 flogen dann die ersten Passagiere mit.
Ja, naja, gut, halbes Jahr später eigentlich schon, ne? Genau. Also es ging dann relativ flott.
Ja, also das war ja auch keine lange Strecke. Die war 90 Seemeilen lang, also ungefähr, also keine 200 Kilometer, 180 Kilometer so ungefähr.
Ja, aber eine internationale Verbindung.
Es war eine internationale Verbindung. Ja, genau. Aber man muss sich vergegenwärtigen, die Dornier-Wale der Lufthansa, die flogen bereits regelmäßig mit Luftpost über den Südatlantik. Und das war natürlich ganz andere Entfernung,
ja,
und ganz andere Herausforderungen. Und Pan Am, naja, also mit dieser Kurzstrecke.
Mit dieser einen Kurzverbindung.
Genau, das war schon noch ein bisschen bescheiden. Ne? Was man da auch noch erwähnen kann, einer der ersten Mitarbeiter war Charles Lindbergh. Der 1927 als erster Mensch solo über den Nordatlantik geflogen ist, von New York nach Paris.
Ja.
Und
also er war Pilot, der war dann Pilot, oder was
ja,
bedeutet das?
Ja,
er ist geflogen, ja.
Aber er war mehr so eine Art Pfadfinder, kann man sagen. Also Lindbergh hatte die Aufgabe, neue Routen für Juan Trip zu entdecken.
Ach so, okay.
PAA.
Ja.
Und der war unterwegs und entwickelte Flughäfen entlang der Strecke, die geplant war, oder Seeflugstationen, errichtete Funkstationen und alles, was man brauchte, Wetterstationen und schaute eben, wo die optimalen Strecken sind, wie die verlaufen.
Und ja, wenn man sich überlegt, es gab ja auch ganz wenig oder gar keine Infrastruktur. Ne,
gar nichts.
Gar nichts.
Nee, null. Ja, es gab nichts. Also es gab, das muss man sich nicht so vorstellen wie heute, ne, dass es einen richtigen Flughafen gab und Radargeräte und was weiß ich. Also das war ganz einfachst. Ne?
Ja, das denke ich mir. Und man konnte sich auch noch gar nicht vorstellen, wie der Bedarf sein wird, ne? Wie jetzt.
Ja, genau. Also das wusste man nicht. Aber also wie vorausschauend Juan Trip und Lindbergh handelten, zeigt ja auch, dass 160 Land- und Seeflugplätze erstmal gebaut wurden und angelegt wurden. Und 93 Radio- und Wetterstationen in Lateinamerika.
Ja, der Wahnsinn. Also das haben sie richtig rangeklotzt. Ja. Ne?
Nicht nur mal hier und da, sondern es war richtig eine große Sache. Ja, und dann ging es also richtig schon los. Ne? Also 1929 war das Streckennetz schon 12.000 Meilen lang. 23 Länder umfasste es in Nord- und Südamerika.
Also haben sie dann innerhalb von 2 Jahren es geschafft, die neuen Verbindungen aufzubauen.
Ja, also es ist so ein bisschen, also stelle ich mir das vor, wie es damals war, wie beim Handy, als das eingeführt wurde. Mhm. Erst wollte es keiner haben und plötzlich haben es alle und keiner will es mehr loslassen. Und so war es damals, denke ich, auch mit der Fliegerei. Erst alle skeptisch, ne? Und wir fahren lieber mit dem Schiff, das ist sicherer und dann
plötzlich. Irgendwann kennt man dann jemanden, der schon mal geflogen ist.
Ja, genau.
Und dann will man auch dazugehören.
Ja, und es ging natürlich wesentlich schneller, auch wenn die Flugzeuge noch kleiner und langsamer waren als heute.
Das ist klar.
Ne? Und obwohl es also damals natürlich nur für die Superreichen bezahlbar war, ne?
Aber das waren dann schon Passagierflieger-Strecken?
Ja.
Oder waren das anfangs noch reine Frachtrouten?
Also teils. Also es wurden schon Passagiere befördert, aber natürlich auch Post. Und das blieb also immer ein wichtiges Geschäft. Ne?
Das kann ich mir vorstellen.
Ja, und dann hat Tripp gesagt, ja, also Südamerika ist ja ganz schön, aber ich will die Ozeane mit meiner PAA befliegen. Und den Ozeanluftverkehr erforschen.
Ja.
Und
das heißt, von USA nach Europa, Asien,
genau,
über den Pazifik, über den Atlantik.
Also das war so seine neuen Ziele, die großen Ziele, die Tripp dann hatte. Ja, und dann bis heute zeugt davon, von dieser Idee seiner transatlantischen und transpazifischen Flugstrecken die Uniform der Airlines. Denn er war ein großer Fan der großen Segelschiffe, der Flying Clipper, die Weltmeere bereisten. Und,
du meinst jetzt die Uniformen?
Genau, die Uniformen, wie die entstanden sind. Ne? Ja. Und also die Uniform, die heute Airline-Personal trägt, gehen alle auf Pan Am zurück. Also das war der Anfang. Und,
ja, weil die eben die maritime Uniform übernommen haben.
Ja, genau. Also wie gesagt, Tripp war ein Fan dieser Handelsschiffe. Und die Crews auf diesen Handelsschiffen, die hatten eben diese blauen Hosen an, weißen Hemden.
Ja, das gab es vorher nicht. Vorher haben die Piloten dann irgendwas getragen,
oder? Ja, also meistens vom Militär übernommene Kleidungsstücke, ja, oder zumindest also die Form. Also es gab keinen...
es gab nicht so einen einheitlichen Look.
Nein, das hat erst Pan Am kreiert.
Ja, das ist ja spannend.
Auch die Mützen, die Rangabzeichen. Und auch die Bezeichnung.
Also alles aus der Seefahrt für den Luftverkehr adaptiert.
Ja, das wurde so übernommen und kopiert.
Ja.
Also auch die Bezeichnung Captain, First Officer, Navigator, Flight Engineer, das waren alles Bezeichnungen, die erst da entstanden.
Das hat auch Pan Am eingeführt.
Genau, das war alles Pan Am und die.
Das ist ja jetzt überall so.
Ja,
das ist irre, ja.
Das ist dann global übernommen worden im Laufe der Jahre. Und auch die Streifen, dass ein Kapitän 4 Streifen hat und ein erster Offizier 3 und so weiter. Also das ist alles Pan Am, eine Pan Am-Kreation gewesen.
Also ziemlich bedeutsam, würde ich mal sagen.
Bis heute kann man sagen, lebt die Geschichte von Pan Am in der Luftfahrt weiter.
Definitiv.
Also ja, das ist bis heute ein ganz wichtiger Teil. Ja, als erstes hatte sich dann Pan Am an die Eroberung des Pazifiks gewagt. Also 1935 flog der China Clipper als erster von San Francisco über Hawaii, Guam und andere Inseln, die im amerikanischen Besitz waren, nach Manila.
Da muss man noch kurz erklären, die Schiffe, also die Flugzeuge, die wurden ja Clipper dann genannt.
Ja, die wurden Clipper genannt. Das hing eben mit diesen Flying Clippern zusammen, also den Handelsschiffen.
Die Frachtsegler, die Amerikaner früher hatten.
Ja, und die waren ganz schnell und Tripp war eben davon fasziniert. Und deswegen hießen dann alle Flugzeuge immer Clipper.
Ja.
Auf dem Rumpf, jedes Flugzeug hatte bis zum Schluss einen Taufnamen und der beinhaltete immer diesen Namen Clipper.
Ja.
Und manchmal änderte sich das auch. Also es gibt ganz viele Jumbos zum Beispiel, die in ihrem Einsatzzeitraum bei Pan Am 3-4 verschiedene Namen hatten.
Die dann mal umbenannt wurden, wenn sie auf einer anderen Route waren oder so.
Ja, also das gab es auch. Also da kann man sich nicht immer drauf festlegen, wenn man einen gesehen hat, aha, das ist die, sondern...
Aber eine schöne Tradition.
Ja, eine schöne Tradition, auf jeden Fall.
Und dann gab es eben den ersten Clipper Amerikaner.
Ja, America, Clipper America, das war 1931, das war das erste Flugboot,
ja,
mit dem Pan Am dann gestartet ist über den Pazifik.
Mhm.
Und aber die erste richtige Linienverbindung, das war also am 22. November 1935, der China Clipper, die Martin M130, der von San Francisco nach Manila auf den Philippinen geflogen ist.
Ja, das waren dann Flugboote.
Das waren Flugboote, ja. Ja, Flughäfen.
Das war ja zu der Zeit auch noch viel, viel allgegenwärtiger, ne?
Ja, es war natürlich auch sicherer, weil ganz lange Strecken über Wasser mit einem Landflugzeug, das wollte auch niemand riskieren.
Klar, im Notfall kann man immer auf Wasser landen.
Ja, genau.
Das stimmt wohl.
Das war dann einfacher auf jeden Fall und sicherer. Und man musste auch nicht große Flughäfen bauen auf den Inseln.
Die waren auch ganz schön groß schon, ne? Die Luft-
ja,
die Flugzeuge. Wasserflugzeuge.
Ja. Ja, da konnten schon einige mit an Bord mitfliegen. Ne? Genau. Ja, und diese Routen, die wurden also auch von Lindbergh mitentwickelt. Ja. Der hat das auch erforscht, also wie man am besten nach Asien fliegen kann. Und war also auch ganz
Und die Route war dann von San Francisco,
Hawaii und dann diverse kleine Atolle, Guam
bis Manila. Und dann Endstation Manila, Philippinen.
Was natürlich auch wichtig war und was es auch nicht gab auf diesen ganzen Inseln, das waren Unterkünfte für die Passagiere oder auch Versorgungseinrichtungen, um Treibstoff zu lagern. Es wurde nur tagsüber geflogen, nicht nachts. Das heißt also, die Passagiere gingen abends in ein Hotel, was es noch nicht gab. Genau. Ja. Vielleicht auf Hawaii, aber nicht auf den anderen kleinen Inseln. Und das wurde alles erst von Pan Am angelegt. Also das war ein enormer Aufwand, der betrieben wurde.
Also die haben dann ihre eigenen Hotels gebaut und ihre eigenen Terminals?
Alles war von PAA errichtet worden.
Ja.
Genau, das war so ein unglaublicher Pionier.
Wirklich ganz viel Grundlagen erstmal schaffen.
Ja, also von null. Das gab nichts. Also man hat auch da natürlich Wetterstationen gehabt. Man hat Funkstationen bauen müssen. Und das war also enormer Aufwand und enormes Investment. Ja, wie viele Sachen von Pan Am, also eine große Pionierleistung. Ja, und was man auch, oder viele vielleicht nicht wissen, diese Hotels, die da gebaut wurden, die waren auch Grundlage dann für eine Weiterentwicklung, denn Pan Am hat 1946 die Intercontinental Hotelkette gegründet.
Ach was, die ist auch von Pan Am ursprünglich?
Die ist auch von Pan Am, genau.
Das ist deren eigenen Hotelkette, die sie einfach an ihren Zielen, an ihren Destinationen gebaut haben. Ja,
weltweit. Also Interconti-Hotels gab es überall, in Berlin.
Ja, ist ja immer noch ein gut bekannter Name.
Genau, in Deutschland überall, aber auch rund um die Welt. Und das ging eben auch darauf zurück, dass Pan Am für ihre Gäste entsprechende Hotels haben wollte, gewissen.
Nach amerikanischem Standard auch, ne?
Ja, nach amerikanischem Qualitätsstandard und alle gleich. Und so hat man also 1946 diese Hotelkette gegründet und 1949 wurde dann das erste Interconti Hotel in Belém, Brasilien dann eingeweiht. Wie gesagt, fast an jeder Destination, denke ich mal, gab es dann ein Interconti Hotel.
Ja. Das ist natürlich auch ein Service, den kann dann auch kein anderer so einfach mal mit anbieten. Ne?
Nein,
also weil sie dann das komplette Paket haben.
Ja.
Ne, so eine Rundumversorgung für ihre Passagiere.
Genau, also erst aus der Not heraus geboren und später dann, weil es einfach auch ein gutes Geschäft war.
Ja, später war es deren Vorteil, kann ich mir denken.
Genau, das war also schon eine gute strategische Entscheidung, sag ich mal.
Wow.
Ja. Naja, nach dem Pazifik kam dann Nordatlantik.
Ja, und dann ging es nach Europa rüber.
Dann ging es nach Europa. Und dafür kaufte Pan Am, PAA, 1936 die Boeing 314.
Okay.
Das waren also schon sehr...
Was war das für einer?
Ja, so ein viermotoriges Flugboot.
Auch ein Flugboot,
ja. Auch sehr komfortabel eingerichtet. Und das war also schon auch damals das Beste, was es gab. Auf dem Nordatlantik.
Ja.
Und
damit sind sie dann geflogen, aber mit Zwischenstopps. Das wird noch keinen Nonstop-Flug gegeben haben, oder?
Ja, also der Start erfolgte in Port Washington auf Long Island nahe New York.
Ja.
Und dann ging es auf einer Route über die Azoren und Lissabon nach Marseille. Und eine andere Route führte über Neufundland und Irland nach Southampton und Großbritannien. Ja.
Ah, okay. Einmal südlich, einmal
nördlich. Je nach Wetter auch. Ne? Das ist ja immer dann auch die Frage gewesen, wie fliegt man am besten, wo gibt es günstige Windverhältnisse, Stürme auf dem Nordatlantik eventuell. Ne? Und das so flog man einmal so und so. Ne?
Und das war in den 30er Jahren dann, Mitte, Ende 30er Jahre.
Genau, das war 12 Jahre nach dem Erstflug von Lindbergh über den Nordatlantik. Da gab es bereits dann eben eine Linienverbindung, also am 20. Mai 1939 eröffnet. Mhm. Auf den Tag, auf den Tag, 12 Jahre nach Lindbergh. Also das war sensationell, was diese Entwicklung des Luftverkehrs damals und eben auch durch Pan Am angetrieben.
Nochmal forciert.
Ja. Und ja, da startete der Yankee Clipper dann auf den Erstflug nach Europa.
Yankee Clipper.
Der Yankee Clipper. Ja, und das war eben, also dieses Flugzeug bot alles, was damals so machbar war, ein Service, inklusive einer Honeymoon Suite mit Doppelbett im Heck.
Und
das war.
Für frisch Vermählte.
Für frisch Vermählte, ja. Also wir wissen nicht, ob das geprüft wurde vorher, ob wirklich ein Trauschein vorhanden ist. Man, das.
Ich vermute mal ja.
Ich vermute auch.
Ich denke mal, da darf nicht jeder einfach.
Ich denke auch. Auf jeden Fall, das war einfach das Beste, was es gab.
Ne? Ja, Pan Am ist ja auch dafür bekannt, dass sie eben auch an Bord tollen Service hatten. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Das war also schon. Auch dann nach dem Krieg ging es ja weiter mit dem Stratocruiser. Das war ja auch ein legendäres Flugzeugmuster. Jetzt kein Flugboot mehr, sondern Landflugzeug.
Ja.
Und
das ist dieser sehr, sage ich mal, gedrungene.
Ja, den du nicht so toll findest, aber.
Optisch also nicht schön, aber geräumig ist er sicher, ja.
Das ist ein faszinierendes Flugzeug gewesen. Also, ist also auch super komfortabel. Hatte zwei Etagen im Untergeschoss, also sozusagen im Keller, gab es eine Bar. Und in dieser Kellerbar, da konnte man sich also da verwöhnen lassen.
Ja, man konnte während des Fluges mal ins Untergeschoss gehen genau. Nach unten in die Bar.
In die Bar. Ne? Und da stand dann also ein Steward und servierte oder mixte Drinks und da gab es
Sitzboote. Dass man den Platz dafür auch für eine Bar verwendet
hat. Ja, ne? Das ist
heutzutage hätte man einfach Sitze reingebaut.
Ja, genau.
Aber eine Bar muss sein.
Eine Bar musste sein.
Ja.
Und dieses Flugzeug hatte auch Betten an Bord auf Nachtflügen, sogenannte Berths. Und die konnte man von der Decke herunterklappen, also von den Seiten. Ja. Und die Sitze darunter konnten auch in Betten umgewandelt werden, sodass man auf Nachtflügen dann also wirklich einen Schlafsaal, fliegenden Schlafsaal hatte, ja. Mit allem Komfort. Ne? Und das,
also da, wo sonst die Overhead-Compartments sind, da konnte man so ein Bett runterklappen.
Ja, genau.
Der untere Sitz konnte sich auch gerade in ein Bett umklappen lassen und dann gab es...
Genau, da wurden dann Gardinen vorgezogen, sodass man
hatte denn jeder einen Schlafplatz oder gab es dann einige, die gesessen haben und...
Nein, also das hatte jeder, konnte schlafen.
Ja.
Das war damals der reine First Class, würde man heute sagen. Also damals war es die President Class, ne, die Pan Am da anbot.
Okay.
Und mit eigenem Geschirr, was also von den besten Geschirrherstellern entworfen wurde und produziert wurde.
Ja, die haben sich das gut gehen lassen.
Ja, also mit Silber, Ware,
Besteck,
Silberbesteck und das war also alles, was man sich so vorstellen konnte an Service und tollem Essen, tolle Getränke. Ne?
Wolfgang, wir haben einen Clip
von
Stratocruiser und zwar mit freundlicher Genehmigung der Pan Am Museum Foundation in New York.
Ja, das ist ganz toll, dass sie das uns gestattet haben.
Ja, wir haben ein paar Clips und der erste ist aus einer Doku über eben diesen Stratocruiser.
Hören wir mal rein.
A new shape has made its appearance at Pan American's international gateways. In New York and London, Brussels and Frankfurt, the Orient and Honolulu, Los Angeles and San Francisco, the new double-deck Clipper has gone into service. There's no doubt about this plane. She's the world's finest commercial airliner. $1.5 million package wrapped in aluminum. One of a great fleet that is now flying for Pan American Airways.
Ja, da hört man, wie stolz man damals auf sein neues Flugzeug war, den Stratocruiser.
Ja, das war das Tollste überhaupt am Himmel. Also das wurde ja Ende der 40er Jahre eingeführt, das Stratocruiser.
Es ist auch ein Riesenapparat, ne? Es ist einfach ein großes Flugzeug. Das muss echt Eindruck gemacht haben auf dem Flugplatz.
Ja, der wurde aus dem B-29-Bomber von Boeing weiterentwickelt. Okay. Und deswegen hat der Stratocruiser so eine Art, oder man nennt den Double-Bubble-Rumpf. Das heißt also, die Rumpfunterschale des Bombers wurde genommen und da wurde oben dann nochmal ein Kreis draufgesetzt. Also
ja, aber ein größerer Kreis.
Ein größerer Kreis. Und so hatte man also dann die Treibflächen, Motoren und Technik von der B-29 und dann eben daraus dann diesen Stratocruiser entwickelt. Und das war schon ein tolles Flugzeug. Allerdings muss man auch sagen, dass die Motoren sehr unzuverlässig waren. Das waren so, also man nannte sie
Korn. Das ist natürlich über dem Atlantik.
Nicht gut.
Nicht so gut.
Und dann sie Kornkopf-Motoren.
Das ist ein Wasserflugzeug besser.
Ja. Und dann diese Kornkorbmotoren, weil sie die einzelnen Zylinder verdreht sind, wie in einem Maiskolben. Und das Problem war, dass die hinteren Zylinder nicht ausreichend gekühlt wurden durch den Luftstrom. Und so überhitzten die sich oft und fielen dann aus. Und das andere Problem war...
Das ist dann ein Konstruktionsfehler, oder?
Man damals war einfach die Motorentechnik so, dass man das optimale Größte rausholen wollte. Mhm. Und damals eben auch an die technischen Grenzen
Möglichkeiten
gegangen ist. Ja, und das hat sich dann, wenn man dann auch schnell fliegen wollte, dann eben auch, das war dann, und genauso die Propeller, man hat dann, also der Stratocruiser hatte sehr große Propeller. Ein Propellertyp hatte auch dann leider die unangenehme Eigenschaft, sich öfters mal zu zerlegen. Dadurch sind auch einige Stratocruiser abgestürzt.
Ja.
Und auch viele Menschen ums Leben gekommen.
Der Propeller hat sich dann gelöst oder hat
Propellerblatt hat sich gelöst Blatt und dann
in den Rumpf
so eine Unwucht, also weil das so eine Energie ist, die da frei wird, dass es dann also die Flugzeuge zerrissen hat in der Luft und dann sind dann abgestürzt.
Oh, tragisch.
Das waren also einer auf dem Weg nach Lateinamerika und andere über Nordatlantik hat es auch einen Fall gegeben. Also es war der Stratocruiser war sehr schön, sehr komfortabel, aber eben auch hin und wieder mal Unfall.
Konnten die denn das Problem irgendwann in den Griff kriegen mit den Motoren?
Eigentlich nicht.
Schade.
Bis zum Schluss wurde das nie. Man hat natürlich vieles
verbessert
versucht,
schon, aber man nicht so richtig in den Griff bekommen.
Aber trotzdem, war eine tolle Maschine. Und
war auch ein Erfolg für Pan Am.
Ja. Also und vor allem also mit diesem Komfort an Bord. Und dieses große Flugzeug bot eben viel Platz und viele Möglichkeiten. Ne?
Das kann ich mir denken.
Ja.
So einer schönen Bar im Keller.
Ja,
genau. Da fliegt es sich doch gleich viel angenehmer.
Ja. Ja, apropos Bar, da haben wir ja noch eine Geschichte auch auf Lager.
Ach, du hast noch nie. Geht's um den Irish Coffee?
Der Irish Coffee, genau. Das ist ja auch eine Bargeschichte. Und zwar, was natürlich auch mit Pan Am zu tun hat. Und zwar 1943 landete ein Flugboot der Pan Am in Foynes, nahm dort Passagiere auf. Foynes liegt an der Westküste Irlands. Und die Maschine war auf dem Weg dann von da aus nach Nordamerika.
Unterwegs gewesen?
Ja,
sollte dort starten?
Ja, die startete dort mit Passagieren und war auf dem Weg Richtung USA und geriet dann in einen Sturm. Und damals konnte man das zwar ein bisschen vorhersagen, wie das Wetter sein wird auf dem Atlantik.
Aber das war kurz nach dem Start, oder?
Ja, genau. Es war kurz nach dem Start, 1943. Und der Kapitän entschied sich dann, wieder zurückzukehren nach Foynes, aus Sicherheitsgründen. Aber die Passagiere waren natürlich durchgeschüttelt und alles andere als happy.
Die haben ganz viele Turbulenzen erleiden müssen.
Denen ging es nicht so gut. Und der Stationsleiter der PAA in Foynes rief dann also das ganze Personal wieder zusammen und unter anderem auch die Crew des Restaurants der Flugbootstation. Und da gab es einen Barmixer, Joe Sheridan. Oder Sheridan, ich weiß nicht, wie man es ausspricht.
Ja.
Und dieser Joe.
Der wollte jetzt mal einen ordentlichen Drink mixen, die Passagiere wieder auf den Damm zu kriegen.
Genau, das ist. Also die brauchen was Besonderes, ne? Es ist draußen kalt, die sind durchgeschüttelt, denen geht's nicht gut. Die brauchen was ganz Besonderes. Und dann hat er Kaffee genommen und hat Whisky dazu gekippt und hat den Irish Coffee erfunden. Und da gibt es auch die schöne Geschichte, dass ein Passagier ihn gefragt hat, sag mal, ist das brasilianischer Kaffee? Und dann sagte Joe, nein, das ist irischer Kaffee.
Irish Coffee.
Genau. Und so entstand der Irish Coffee, den man heute noch kennt.
Das ja. weiß, glaube ich, kaum jemand, ja, dass der das so entstanden ist.
Genau, das ist also auch eine Geschichte, die mit PAA oder Pan Am dann zusammenhängt.
Ja, und wer hätte das gedacht?
Ja, wer hätte das gedacht?
Coole Geschichte.
Ja.
Und hat es den Passagieren geholfen?
Oh, ist das ist, glaube ich, nicht überliefert. Aber es ist überliefert, dass der Restaurantchef dann später gesagt hat, das ist also so toll die Idee gewesen, das nehmen wir jetzt in unser Standardrepertoire auf. Und Johnson nahm der Irish Coffee dann.
Man trinkt ihn immer noch.
Genau.
Toll. Ja, schöne Geschichte.
Ja.
Ich würde sagen, das soll es jetzt erstmal für den ersten Teil gewesen sein.
Ja, ich denke auch. Das machen wir einen Abschluss.
Die Geschichte geht noch so viel weiter. Ja. Wir sind gerade erst in den 40er Jahren.
Ja, genau. 40er, 50er Jahren mit dem Stratocruiser, Anfang der 50er. Und ja, weiter geht's in Teil 2 mit dem Jet Age.
Alles klar. Dann bleibt dran und bis bald.
Macht's gut.
Jo.
Tschüss.
Sie hörten Aero History, ein Podcast von Matthew Wolter und Wolfgang Borgmann. Für Aero International, dem Magazin für Zivilluftfahrt.